Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kunst am Bau ist Auftragskunst und gehörte vor ein paar Jahrzehnten wie selbstverständlich zur ambitionierten Stadtplanung. Heute wundert man sich oft über die nur mittelmäßig gelungene Ausstattung, vulgo Möblierung städtischer Räume. Doch Kunst am Bau hat in Deutschland Tradition und in der DDR wurde sie sogar besonders gefördert. Kunstförderung war Teil der sozialistischen Kulturpolitik und Kunst am Bau definitionsgemäß auch Teil des Erziehungsprogramms. Wandgemälde unterlagen nicht nur der Doktrin des sozialistischen Realismus, sie waren direkte Botschafter für Frieden, Völkerverständigung und Verbundenheit mit dem sowjetischen Bruderland. Wenn sich ein Symposium an der Akademie der Künste diesem Feld nun ausführlich widmet, von einem einzigartigen Kunstbestand spricht und dessen Bedeutung für die Kulturgeschichte analysieren will, dann steht indirekt auch die Frage nach dieser Staatskunst im Raum. Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat für uns das Symposium mitverfolgt. Herr Bernau, kann über diese Kunst denn ideologiefrei überhaupt gesprochen werden?
Nein, überhaupt gar nicht. Und das wurde auch sofort zu Beginn in dem Vortrag von Thomas Flierl klargemacht. Kunst in der DDR ist generell politisch, wie aber eben auch, und das hat er auch betont, Kunst immer politisch ist. Also auch in der Bundesrepublik. Es ist ja nicht ganz zufällig, dass beide Länder 1950 praktisch parallel ein Gesetz zur Kunst am Bau verkündet haben, nur mit unterschiedlichen Intentionen, unterschiedlichen ideologischen und weltanschaulichen Vorstellungen selbstverständlich. Aber auch die Kunst am Bau, also die großen Projekte, die man zum Beispiel auch Fußgängerzonen etc. hat in Westdeutschland, haben auch eine ideologische oder ideelle Grundlage. Das war in der DDR eben sehr viel deutlicher, einfach deswegen, weil der Staat, und das wurde bei mehreren Vorträgen sehr deutlich gemacht, weil der Staat doch ganz, ganz hart und ganz tief durchgegriffen hat und heftige Debatten gemacht hat. Es war eine wunderbare, lustige Szene, wo dann gezeigt wurde, dass Otto Grote wohl, also der ehemalige SPD-Vorsitzende und dann spätere SED-stellvertretende Vorsitzende, dass der lange mit einem Künstler darüber debattiert hat, wie denn ein Wandgemälde auszusehen hat und sich da auch durchsetzen konnte.
Diese Wandgemälde oder auch Mosaiken, an die wir denken, die prangten an Hochschulen, an Regierungs- oder Parteizentralen. Über was für Kunst sprechen wir genau? Haben Sie Beispiele?
Wir sprechen tatsächlich über Kunst vom ganz, ganz großen Format. Also die herausragende Gattung war immer das Wandgemälde, wenn man so will, auf dem kunsthistorischen Kontext übertragen, das Historiengemälde. Und das ging dann aber runter bis zum Geschirr. Das Geschirr wurde leider jetzt auf der Tagung noch überhaupt nicht behandelt. Das liegt aber einfach auch daran, dass das Gesamtthema Kunst am Bau extrem schlecht untersucht ist. Das war eine der ganz großen Erfahrungen des heutigen Tages, dass nicht nur für die DDR, sondern auch für die Bundesrepublik die Forschung da bestenfalls in den Kleinkindschuhen steckt und ungeheuer noch viel aufzuarbeiten ist. Das fängt an mit eben zum Beispiel Geschirr oder Festausstattung, Raumausstattung, mit den ganzen Skulpturen, die in irgendwelchen Parkanlagen untergebracht wurden, wo dann die sachsen-anhaltinische Denkmalpflegerin Ulrike Wendland auch sagte, ja, vieles von dem, da weiß man gar nicht, ist das jetzt denkmalwürdig oder nicht, aber es ist ein Teil der Lebensumwelt auf jeden Fall gewesen und weiß man auch gar nicht, ist das jetzt hohe Kunst oder nicht, aber es gehört eben immer zum Leben, bis eben dann zu den ganz, ganz großen Monumentalwerken, die immer so im Aufmerksamkeitsfokus stehen, aber gar nicht die Masse ausgemacht haben.
Was wissen Sie denn über die Urheber, die Künstlerinnen und Künstler?
Auch das wurde auf der Tagung sehr deutlich, dass man immer noch sehr, sehr wenig weiß. Immerhin weiß man inzwischen doch eine ganze Menge darüber, wie diese Kunst entstanden ist. Nämlich in einem teilweise sehr, sehr engen Abstimmungsprozess zwischen den Auftraggebern, eben zum Beispiel dem Staat, also im Sinne der Partei oder dem Bürgermeistern oder den Kombinatsleitern oder irgendwelchen kleineren Beamten, die alle ihre eigenen Vorstellungen durchaus hatten und die mit den Künstlern durchgesetzt haben, dann eben den Künstlern unterschiedlicher Verbände, relativ früh auch schon seit der Ende der 50er Jahre, auch in ganz selbstständigen Künstlergruppen. Auch da muss man wieder an die Bundesrepublik denken, wo es eben sowas für die Kunst am Bau auch sehr viel gab. Und immer wieder diese Frage gestellt wurde, ja, welche Ausbildung hatten die, welche Nähe hatten die zur Partei, mussten die eine Nähe haben? Und da scheint sich offensichtlich innerhalb der Existenz der DDR doch einiges geändert zu haben, dass es nämlich lockerer wurde, so wie die Kunst am Bau auch von den Außenfassaden stärker in das Innere hineingewandert ist. Also ganz typisch zum Beispiel am Palast der Republik, der außen gar keine Kunst mehr hatte, während in den 50er Jahren draußen ganz, ganz viel Kunst draußen war mit Mosaiken, wie am Café Moskau beispielsweise auch in Berlin oder eben richtig das Kunstwerk selbst, dass der Bauwerk selber als Kunstwerk gedacht war, wie beim Fernsehturm. Aber Man wusste eben noch nicht so genau, wie geht das jetzt weiter. Da ist einfach wahnsinnig viel noch zu forschen.
Die Tradition des monumentalen Wandbildes kennen wir ja unter anderem zum Beispiel aus Mexiko. Gibt es da Traditionslinien? Wurde der internationale Rahmen mitbedacht, mit der Bitte um eine kurze Antwort?
Eigentlich überhaupt gar nicht. Es wurde erwähnt, dass es den internationalen Rahmen gab. Aber es ist wie bei der DDR-Architekturforschung immer noch eine sehr, sehr binnendeutsche Forschung. Und sicherlich ist das auch eine der Sachen, die sich ganz schnell ändern müssen.
Herzlichen Dank, Nikolaus Bernau. Er war für uns beim Symposium Kunst am Bau in der DDR.